Deutschlandfunk, Andruck.
Guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur im Studio Katrin Stövesand.
Ich glaube, dass wir eigentlich das Boomer-Denken, die Boomer-Lebenseinstellung heute wieder ganz gut gebrauchen können. Die haben quasi innere Widerstandskraft über Krisen sich zugeeignet. Krisen, die über sie kamen. Sie haben Kontrollverlusterfahrungen, kollektive Kontrollverlusterfahrungen in ihrem Leben gehabt. Und das ist auch das, was wir heute haben.
Der Soziologe Heinz Bude nimmt in seinem neuen Buch Abschied von den Boomern, die nun nach und nach in Rente gehen, und betont zugleich deren Zukunftsfähigkeit. Mehr dazu in unserer ersten Rezension. Methanausstoß und Rinderhaltung. Die Assoziation sitzt. Aber ist sie auch korrekt? Nicht so, wie es kolportiert wird, schreibt der Journalist Florian Schwinn in seinem Buch Die Klimakuh. Mit dem Südosteuropa-Experten Florian Bieber habe ich über sein Buch Pulverfass Balkan gesprochen. Ein Buch über Geschichte und aktuelle Entwicklungen in den Westbalkanstaaten. Außerdem heute bei Andruck ein Buch über Inklusion bzw. Leben mit Behinderung in der DDR. Sie waren immer viele, zu viele, die geburtenstarken Jahrgänge bzw. die Babyboomer. Der Soziologe Heinz Bude widmet sich ihnen, den Vertreterinnen der Jahrgänge 1955 bis 70, in seinem aktuellen Buch Abschied von den Boomern. Diese Generation hat Politik und Arbeitswelt über lange Zeit geprägt und steht bei den Jüngeren nun oft in der Kritik bzw. ihr angeblich ressourcenverschwendender Lebensstil. Bude versucht hier Brücken zu schlagen. Er beschreibt die kulturelle und politische Prägung der Boomer sowie die Erwartungen, die an diese zweite Nachkriegsgeneration nach den 68ern gestellt wurden. Und er erklärt auch, warum er sie für kompetent in Sachen Zukunft hält. Martin Hubert mit den Einzelheiten.
Dass man sich mit den allmählich abtretenden Boomern beschäftigen muss, liegt auf der Hand. Das Problem ist nur, dass sie alles andere als leicht zu fassen sind. Schließlich sind es viele Jahrgänge, die kein großes Wir-Gefühl verbindet. Heinz Bude weiß das aus erster Erfahrung, denn er ist selbst ein früher Boomer, der im Mai 2023 in den Ruhestand gegangen ist. Seine soziologische Abschiedsvorlesung an der Universität Kassel widmete er, sinnigerweise, dem Abschied von den Boomern. Wie in dieser versucht er sich auch im Buch nicht an einer großen Systematik. Stattdessen präsentiert er eine Art essayistisches Generationenmovie. Er lässt wichtige historische Stationen der deutschen Boomer-Revue passieren und versieht sie mit Interpretationsangeboten. Wenn er die Frühzeit der Boomer beschreibt, ruft er beispielsweise solche anschaulichen Erinnerungen wach.
Man darf nicht vergessen, dass die Boomer im Nachbeben des Weltkriegs aufgewachsen sind. Sie erinnern sich an den Friseur, der sich durch seinen Salon mit einer Beinprothese jonglierte, und an den Nachbarn von gegenüber, dem ein Arm fehlte und der sich als Nachtwächter sein Geld verdiente. Sie haben als Kinder von Flüchtlingen und Vertriebenen erlebt, wie die ganze Energie ihrer Eltern in den Bau eines Eigenheims floss.
Ähnlich plastisch wird der Leser dann über die Ostpolitik Willy Brandts zu den neuen sozialen Bewegungen, der RAF und der Hausbesetzerbewegung geführt, die Bude selbst miterlebt hat. Es folgen Brockdorf, Tschernobyl und die Wiedervereinigung. Eingestreut sind Reminiszenzen an Kleidermoden, Musik, Filme und Romane. Bude zeigt eine Abfolge, kein monolithisches Generationenbild. Aber er findet bei den Boomern doch so etwas wie eine eigene Haltung, die sie von ihren Vorgängergenerationen abgrenzt. Weder seien sie in das katastrophische Kriegs- und Nachkriegselend ihrer Eltern und Großeltern verstrickt gewesen, noch trauten sie dem utopischen Denken der 68er. Sie profitierten vom Wirtschaftswunder und der Bildungsreform, aber richtig euphorisch seien sie nie geworden.
Die Boomer sind ihr ganzes Leben lang auf Begriffe gestoßen, an die sie nicht glauben konnten, die sie sich aber trotzdem irgendwie anverwandelt haben. Leistung, Gemeinschaft, Technik, Fortschritt und Zukunft. Dass der Programmbegriff der Leistungsgesellschaft eine Chimäre darstellte, wurde der Generation der vielen schon auf der Schule klar. Sie waren einfach zu viele. Und deshalb blieben viele, die viel leisten wollten, trotzdem auf der Strecke.
Die Boomer bewegten sich daher zwischen zwei Tendenzen. Sie seien pragmatisch und skeptisch und rechneten mit dem Scheitern. Sie dächten aber auch experimentell und wollten tatkräftig Neues ausprobieren. Immer wieder vergleicht Bude auch die West- mit den Ostboomern. Letzteren bescheinigt er eine tatkräftige Skepsis, die sogar geschichtsmächtig geworden sei.
Die DDR ist durch die Stimme des Volkes auf der Straße, das erst fast weimarisch »Wir sind das Volk« und dann neodeutsch »Wir sind ein Volk« skandierte, angezählt worden. Aber den Garaus haben ihr die Boomer gemacht, die sich einfach umgedreht haben und abgereist sind.
Schon vorher wurde für den Autor auch im Westen die skeptische Haltung zunehmend genährt. Ab den 70er Jahren ging die Wachstumsdynamik zurück, die Klimaproblematik tauchte auf und es folgten Katastrophen wie AIDS oder Tschernobyl. In einer zunehmend unsicher werdenden Welt schien wirklich nur noch Verlass auf das eigene, experimentell handelnde Ich zu sein. So interpretiert Bude die Abwendung von großen Sinnkonzepten und die Wende zum Individuellen, die sich in den 1980er Jahren mit dem Neoliberalismus verbunden hätte.
Die Boomer haben den Neoliberalismus als Ausdrucksform einer Revolution des Ichs verstanden. Sie hatten schon in den 1970er Jahren die Erkenntnis gewonnen, dass die Gesellschaft nicht mehr durch die gusseisernen Formen des Sozialen oder durch den historischen Kompromiss zwischen einem bürgerlichen und einem proletarischen Block zusammengehalten wird. Das Ich hatte diese Haltungen abgeworfen und sich selbst als Objekt einer befreienden Unruhe entdeckt.
Bude bewertet diese befreiende Unruhe positiv. Sein Urteil über das eigene Kollektiv fällt letztlich recht versöhnlich aus und er hält die Boomer durchaus für zukunftsfähig, anders als es die Generation Y sieht. Doch vieles tippt er auch nur an und das Buch zeigt Lücken. Man fragt sich etwa, ob man nicht stärker differenzieren müsste zwischen den Boomern, die noch von den Nachwirkungen von 68 beeinflusst wurden, den konservativen Boomern, die Kohl und Merkel wählten, und denen, die dem postmodernen Denken frönten. Oder warum die Wende zum Populismus und das Erstarken rechter Bewegungen im Buch nur eine geringe Rolle spielt. Aber was Bude präsentiert, trägt Diskussionswürdiges zum Bild der Boomer bei, die einfach schwer zu fassen sind.
Das Urteil von Martin Hubert über das Buch von Heinz Bude, Abschied von den Boomern, soeben im Hansa Verlag erschienen, 143 Seiten, 22 Euro. Kühe stoßen bei der Verdauung Methan aus, vorne wie hinten. Und Methan ist ein klimaschädliches Gas. Ein Klimakiller ist die Kuh deshalb noch nicht. Dennoch hat sich bei vielen die Einstellung festgesetzt, je weniger Rinder, desto besser für den Planeten. Dem widerspricht der Umweltjournalist Florian Schwinn in seinem Buch Die Klimakuh beschreibt er, wie aus der vermeintlichen Umweltsünderin eine Weltenretterin werden könnte, durch die richtige Haltung. Christina Janssen stellt es vor.
Was Florian Schwinn in seinem Buch fordert, bezeichnet er selbst, nicht ohne Humor, als Kuhwende. Wir sollten das Rindvieh, wie einst üblich, vergöttern, statt es als methanrülpsenden Klimakiller zu verteufeln, meint der Autor. Und beschreibt die Kuh konsequent als Heilsbringer.
Wir zeigen, wie wir mit Kühen den Klimawandel aufhalten, die Biodiversität wiederherstellen, die Landschaft verschönern und den Naturschutz stärken können. Nebenbei retten wir die Wälder und schaffen neue vernetzte Lebensräume für Wildpflanzen und Wildtiere sowie Erholungsgebiete für gestresste Städter.
Ist das noch Kuh oder schon Kult? Die Klimarinder, die uns retten sollen, stehen jedenfalls ganzjährig auf der Weide und tun dort das, was sie am besten können. Gras fressen und das Grünland düngen. Dadurch erhöht sich der Humusgehalt im Boden. Und dieser Humus, so die Behauptung, speichert mehr CO2 als eine vergleichbare Waldfläche. Das ist der Kern des Klima-Kuh-Rettungsplans. Doch auch in puncto Artenvielfalt seien die natürlichen Weidelandschaften unübertroffen, erläutert Schwinn und beschreibt ein Vorzeigeprojekt in Brandenburg.
Binnen weniger Jahre hat sich eine abwechslungsreiche, halboffene Weidelandschaft entwickelt und auch der Bewuchs der offenen Flächen vollständig geändert. Vorher stand dort all das, was Gärtner und Landwirte schreckt: Quecke, Ampfer, Landreitgras und Brennnesseln. Heute besteht die vielfältige Pflanzengemeinschaft aus Gräsern, Wiesenblumen und Kräutern. Die Liste der Arten, die sich angesiedelt haben, ist lang. Pflanzen, Insekten, Vögel, darunter rote Listerarten, aber auch Wildschweine und Rehe sind in das Gebiet gezogen.
Doch was ist mit dem Methan? Die Tatsache, dass im komplizierten Verdauungstrakt der Wiederkäuer dieses hochwirksame Treibhausgas entsteht, ist unbestritten. Falsch ist aus Schwinns Sicht dagegen die Behauptung, dass die Kühe für den Anstieg der weltweiten Methanemissionen verantwortlich seien. Er bezieht sich auf Statistiken der staatlichen Earth System Research Laboratories in den USA, die Treibhausgase in der Erdatmosphäre messen und seit 1985 einen starken Anstieg an Methan verzeichnen.
Hat das irgendetwas mit der Population der Rinder auf der Erde zu tun? Die weltweite Rinderstatistik zeigt seit 1990 steil nach unten. Bis 2016 nahm der globale Bestand um 100 Millionen Tiere auf dann nur noch 963 Millionen ab. Inzwischen werden wieder etwas über 1 Milliarde Rinder auf der Erde gehalten. Klar ist jedenfalls, dass die beiden Statistiken nichts miteinander zu tun haben. Der Zuwachs an Methan muss woanders herkommen.
Cui bono, fragt Schwinn daher, wem nutzt das falsche Methan-Narrativ? Und woher kommen die Emissionen wirklich? Der Autor zitiert an dieser Stelle die Tierärztin Anita Idel, eine der Lead-Autorinnen des Weltagrarberichts.
Ich halte es für einen der größten Erfolge der Ölkonzerne, erreicht zu haben, dass tatsächlich die meisten Menschen an die Kuh denken, wenn die Rede vom Klima und von Methan ist. Und das auf allen Kontinenten. Klimaexperten gehen davon aus, dass das Fracking die Ursache für die Zunahme des Methans in der Atmosphäre ist.
Eine ähnliche Mär wie das Methan-Narrativ sei der angebliche Verbrauch von mehr als 15.000 Litern Wasser pro Kilo Rindfleisch. Die Zahl stamme, stellt der Autor klar, aus einer Studie aus dem Jahr 2010. Wissenschaftler aus den USA und den Niederlanden bezifferten darin nicht nur die Menge an Wasser, die ein Tier trinkt oder die gebraucht wird, um Ställe und Gerätschaften zu reinigen, sondern auch das Wasser, das auf Weiden und Futteräcker schlicht herabregnet. Trotzdem hat sich die Zahl 15.415, übrigens auf den Liter genau, in der öffentlichen Debatte verselbstständigt. Schwinn quittiert es mit Bissigkeit.
Stellen wir uns einmal vor, was ein Feldhase an Wasser verbraucht, würden wir ihm die Weide allein überlassen, statt darauf Rinder grasen zu lassen. Wie wäre es dann um den Wasserfußabdruck 1 Kilos Hasenfleisch bestellt?
Eines ist klar und keine gute Nachricht. Die Kuhwende setzt den kompletten Umbau der Landwirtschaft voraus. Dass Betriebe zumindest in der Fleischproduktion auch dann noch wirtschaftlich arbeiten könnten, veranschaulicht Schwinn anhand etlicher Beispielbetriebe. Schwieriger wird es dagegen für die Milchbauern, die für den immensen Zusatzaufwand Unterstützung bräuchten, etwa durch unbürokratische Weideprämien. Für die Konsumenten hieße all dies höhere Preise, zurück zum Sonntagsbraten. Und vielleicht darf es dann auch mal ein Zungenragout sein. Denn auch das Prinzip from nose to tail ist Teil der Kuhwende. Sprich, alles wird gegessen.
Es gibt auch eine Bewegung neben dem medial breit aufbereiteten Veganismus, die sich beim eigentlich verpönten Fleischessen um Nachhaltigkeit bemüht. Weniger, dann aber nur vom besten Fleisch aus der besten Haltungsform und dann auch das ganze Tier.
Mit der Klimakuh reiht sich Florian Schwinn in eine Riege von Autoren ein, die sich der Ehrenrettung der Kuh verschrieben haben. Was überzeugt, ist die Entzauberung von Klimakiller-Narrativen rund ums Rind, die aus der aktuellen Debatte kaum wegzudenken sind. Die Botschaft, lieber mal selbst Zahlen und Quellen checken, als sich vereinnahmen zu lassen. Außerdem liefert Schwinn ein bemerkenswertes Kompendium an Kuhwissen ab. Verständlich geschrieben, gelegentlich etwas polemisch. Das ist das Salz in der Rindersuppe oder besser noch im Zungenragout.
Die Klimakuh, von der Umweltsünderin zur Weltenretterin, verfasst von Florian Schwinn. Im Westend Verlag erschienen, die 255 Seiten kosten 24 Euro. Rezensentin war Christina Janssen. Die Unruhen im Kosovo im vergangenen Frühjahr sind vielen vielleicht noch präsent. Auslöser war eine Kommunalwahl. Im Norden, wo die serbische Minderheit lebt, waren 4 ethnische Albaner zu Bürgermeistern gewählt worden. Serben hatten die Wahl zuvor boykottiert und versuchten dann, die gewählten Amtsträger an ihrer Arbeit zu hindern. Bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften wurden zahlreiche Menschen verletzt. Nun sammeln Serben Unterschriften für eine Petition, um Neuwahlen zu erreichen. In Serbien hat eine Oppositionspartei Klage eingereicht, weil sie der Regierungspartei von Präsident Vučić Betrug bei den Parlaments- und Kommunalwahlen im Dezember vorwirft. 2 von einigen Konflikten, die zeigen, die Balkanregion ist auch viele Jahre nach den Kriegen nicht unbedingt stabil und ebenfalls nur bedingt auf dem Weg in die EU. Einer, der das alles seit langem und sehr genau beobachtet, ist Florian Bieber. Er ist Professor für Geschichte und Politik Südosteuropas an der Universität Graz und Leiter des dortigen Zentrums für Südosteuropa-Studien. Sein aktuelles Buch trägt den Titel Pulverfass Balkan und ich konnte vor der Sendung mit ihm darüber sprechen. Herr Bieber, bevor wir zu den einzelnen Themen Ihres Buches kommen, Sie grenzen darin ja die Balkanregion ein. Um welche Staaten geht es Ihnen und warum konzentrieren Sie sich auf diese?
Ja, also ich beschäftige mich in erster Linie mit dem Westbalkan. Dieser Begriff ist sozusagen ein Kunstgriff der Europäischen Union, vor 20 Jahren kreiert, um jene Staaten zu beschreiben, die noch nicht in der Europäischen Union sind. Das heißt, das sind Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Kosovo, Albanien und Nordmazedonien, also überwiegend ehemalige Teilrepubliken Jugoslawiens und Albanien.
Und warum konzentrieren Sie sich auf diese Region?
Es sind eben genau diese Staaten, die nicht in der Europäischen Union sind, die seit so langer Zeit auf einen Beitritt warten, seit mittlerweile über 20 Jahren. Der geht nicht wirklich voran und das macht sie besonders verwundbar. Das heißt, wenn man einmal in der Union eingebunden ist, dann gibt es mehr Einschränkungen, wie frei man mit anderen globalen Akteuren zusammenarbeiten kann. Es gibt mehr Strukturen. Natürlich sieht man auch in der Union diese Probleme. Man denke beispielsweise an Viktor Orban in Ungarn. Ja. Aber auf dem Westbalkan ist das noch stärker ausgeprägt, weil es dort auch das Erbe von Staatszerfall und Krieg der 90er Jahre gibt.
Ja, das Pulverfass im Titel Ihres Buches, das deutet ja etwas Instabiles, sogar etwas Explosives an. Worin besteht das denn im Einzelnen?
Ja, ich glaube, mir ist es wichtig zu betonen, dass es nicht etwas Natürliches ist. Das heißt, der Balkan ist nicht von sich aus ein Pulverfass, was droht zu explodieren, sondern in erster Linie ein Pulverfass dadurch geworden ist, dass es etwas von der Europäischen Union vernachlässigt wurde. Man glaubte quasi mit dem Versprechen, man könnte der Union beitreten und der Friedensordnung nach den Kriegen sei an sich die Probleme der Region gelöst und man müsste nur warten, bis die Länder beitreten. Und das war ein Trugschluss. Man hat sich dann mit der Region nicht mehr so viel beschäftigt, nicht versucht, die Probleme zu lösen. Und das hat eigentlich zu der jetzigen Situation geführt, wo einige Regierungen und Parteien in der Region versuchen, eben mit Russland, mit China und mit anderen Partnern gute Beziehungen aufzubauen, die nicht mehr wirklich versuchen, der Europäischen Union beizutreten und damit an sich die Region in eine Situation führen, wo die Lage sich eigentlich eher verschlechtert. Und hinzu kommt, dass viele der Krisen der 90er Jahre, die Kriegsauslöser und die Kriegsfolgen, nicht aufgearbeitet sind und dementsprechend diese offenen Fragen immer wieder zu Spannungen führen, wie beispielsweise zwischen Serbien und Kosovo.
Der Untertitel, wie Diktaturen Einfluss in Europa nehmen, das haben Sie auch gerade schon angesprochen, der kündigt ein großes Thema in Ihrem Buch an. Sie beschreiben, wie China, Russland, die Türkei oder auch die Vereinigten Arabischen Emirate vor allem durch Geschäfte, aber auch politisch auf die Region einwirken. Das unterscheidet sich dann im Kern wenig von dem, was diese Staaten auch anderswo machen. Also China nimmt mit Infrastrukturprojekten Einfluss, die Türkei über kulturelle und religiöse Verbände. Allerdings, wie Sie schreiben, in Europa, aber ohne EU-Regeln. Was bedeutet das dann wiederum für einige Staaten, die ja eine angestrebte EU-Perspektive haben?
Viele dieser Beziehungen untergraben eigentlich den EU-Beitrittsprozess, denn es geht ja eben oftmals nicht nur um Investitionen oder um Kredite, sondern eben auch um Einflussnahme. Es geht auch darum, dass viele dieser, sei es Kredite oder Investitionen, nicht nach EU-Regeln stattfinden. Da werden die Umweltstandards der Europäischen Union nicht eingehalten, da werden die Ausschreibungsstandards der Union nicht eingehalten. Das geht eben leichter außerhalb der Union als in der Union. Und davon profitieren Länder wie China. Die sind vielleicht nicht unbedingt dagegen, dass Serbien oder ein anderes Land der Union beitritt, aber durch ihr Verhalten stärken sie letztlich Autokraten, weil viele dieser Investitionen oder Kredite Staatsgeheimnisse werden. Man weiß sehr wenig, wie das Geld fließt, von wem an wen. Und das stützt letztlich autoritäre Tendenzen auf dem Balkan und untergräbt Rechtsstaatlichkeit in der Region. Und das macht einen EU-Beitritt natürlich schwieriger. Einige dieser Akteure wie Russland haben sicherlich ein Interesse daran, dass die Länder nicht der Union beitreten, sondern dass die Union quasi bloßgestellt wird.
Nun gibt es ja auch deutsche Investoren, die gerne in Serbien tätig sind, auch weil man vielleicht bestimmte Arbeitsrechtsmaßnahmen nicht ergreifen muss, weil man Umweltauflagen weniger hat als in der EU. Welches Licht wirft das denn auf die Europäische Union?
Das ist natürlich auch ein strukturelles Problem. Man investiert oft gerne in die Länder, weil eben die Gehälter sehr niedrig sein können, die Arbeitsbedingungen weitaus schlechter sind und damit man günstiger Arbeitsplätze, also günstiger Fabriken oder ähnliche aufbauen kann. Es ist auch so, dass teilweise eben diese Geschäfte auf gleiche Art und Weise angebahnt werden. Man wendet sich direkt an den Präsidenten. Man denke beispielsweise in Serbien, hat er einen deutschen Wirtschaftsberater, der ihm von deutscher Seite bezahlt wird seit über 14 Jahren und der quasi hilft, ihm Geschäfte einzufädeln mit deutschen Unternehmen. All das wirft natürlich schon ein kritisches Licht auf die Union und auch auf Deutschland, weil man den Eindruck bekommt, dass die Geschäfte dann doch wichtiger sind als Fragen von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.
Die EU hat es Ihrer Ansicht nach nicht nur schwer in der Region. Sie schreiben, sie sei gescheitert. Das klingt recht endgültig. Sehen Sie das so? Ist eine Annäherung bzw. Integration absehbar nicht möglich?
Also gescheitert, würde ich sagen, in der Art und Weise, wie die Union versucht hat, die Länder zu integrieren. Mhm. Es ist nicht so, dass der Beitrittsprozess grundsätzlich hoffnungslos wäre, aber in der Art und Weise, wie er in den letzten 20 Jahren verfolgt wurde, hat eben zu sehr beschränkten Ergebnissen geführt. Letztlich ist ja nur Kroatien beigetreten und das ist schon 10 Jahre her. Das ist also die längste Pause in einer Phase, wo kein Land beigetreten ist zur Europäischen Union seit den 70er Jahren. Und es gibt keine absehbare Perspektive, dass jetzt die nächsten beiden auf der Liste, also die Staaten, die am weitesten fortgeschritten sind, zumindest formal, Montenegro und Serbien, in den nächsten Jahren beitreten können. Das heißt, man muss sagen, dass die Situation so ist, dass der Prozess wirklich nicht vorangeht. Das heißt nicht, dass es hoffnungslos ist. Das heißt nur, man muss diesen Prozess neu denken, neu aufstellen und erkennen, dass man viel zu oft jene den Rücken gestärkt hat, die nur so tun, als würden sie beitreten wollen, die eigentlich nichts wirklich dahingehend unternehmen und auch oft nicht kritisch genug war, um die Probleme der Region zu identifizieren und eben auch die Autokraten zu kritisieren und zu sagen, dass diese nicht wirklich Partner für die Union sind. Das erschwächt es natürlich sehr für die demokratischen Kräfte der Region. Wenn sie versuchen, autoritäre Zustände in ihrem Land zu kritisieren, dann sagen die Herrscher, was wollt ihr eigentlich, die Europäische Union sagt doch, es ist alles einigermaßen okay bei uns. Und das schwächt die demokratischen Kräfte, jene Kräfte, die sich für Reformen und einen EU-Beitritt tatsächlich einsetzen.
In Ihrem Buch nimmt Serbien sehr viel Raum ein. Das Land sieht sich nach wie vor als Opfer der NATO-Angriffe. Über die Rechtmäßigkeit dieser Angriffe kann man ja auch nach wie vor streiten. Aber eine Aufarbeitung der Ursachen, der Vertreibung und Ermordung hat kaum stattgefunden. Das gilt auch andernorts, schreiben Sie. Aber warum ist das in Serbien so deutlich, beziehungsweise der Nationalismus nach wie vor so ausgeprägt?
Ja, in Serbien wird das ganz bewusst von der Regierung gefördert. Das heißt, es ist eben nicht ein historischer Revisionismus, der quasi spontan entspringt, sondern der ganz gezielt durch die Medien, die von der Regierung kontrolliert werden, und Präsident Vucic und seiner Regierung unterstützt werden. Das heißt, dieser Opfermythos ist etwas, der in den letzten 10 Jahren noch sehr viel stärker geworden ist, als er es vorher war. Beispielsweise in Umfragen letztes Jahr wurde gefragt, warum jene Bürger Serbiens gegen einen Beitritt zur Union sind. Das sagen sehr viele, weil die EU die NATO-Intervention 99 unterstützt hätte. Erstens stimmt das überhaupt nicht, denn die EU als Institution hat die NATO-Intervention nicht unterstützt, denn die EU hat ja auch neutrale Mitgliedstaaten. Aber diese Sichtweise ist etwas, die vor 10, 15 Jahren niemand verfolgt hätte. Das heißt, wir sehen eigentlich einen Rückschritt, was dieser Umgang mit der Vergangenheit angeht und die Auseinandersetzung damit, von der Regierung gefördert. Und es liegt auch sehr viel daran, dass Serbien sich als das Land sieht, was am meisten vom Westen als verantwortlich gesehen wird und sich gegen diese Verantwortung wehrt, weil in den anderen Staaten ist die Wahrnehmung so, dass man Opfer serbischer Aggression war. Und in dieser Sichtweise werden auch viele Kriegsverbrechen, die auf eigener Seite begangen wurden, nicht aufgearbeitet. Aber es ist nun mal so, dass die meisten Kriegsverbrechen und auch die Auslöser der Kriege in der Politik Slobodan Miloševićs in Serbien zu sehen sind. Und das ist etwas, mit dem sich die serbische Führung nicht auseinandersetzen will, denn letztlich kommt sie ja aus dem gleichen politischen Hintergrund wie Slobodan Milošević und seine Partner in den 90er Jahren.
Streitfall Kosovo. Serbien erkennt die Unabhängigkeit weiter nicht an, beziehungsweise zündelt hier auch immer wieder. Rückendeckung auf internationaler Ebene bekommt Serbien dafür von Russland, zuverlässiger aber noch von China. Welche Konsequenzen hat das?
Ja, Serbien pflegt auch aus dem Grund diese guten Beziehungen zu Russland und China, weil man will, dass man mit diesen zwei Mitgliedern im UN-Sicherheitsrat, den ständigen Mitgliedern, natürlich die Möglichkeit hat, den Bemühungen für eine weitere internationale Anerkennung des Kosovos einen Riegel vorzuschieben. Und die Nichtlösung der Beziehungen zum Kosovo, das heißt die Weigerung Serbiens nach wie vor, den Kosovo zumindest faktisch anzuerkennen, schafft immer wieder die Krisen, die wir im letzten Jahr gesehen haben. Das heißt, es schafft immer wieder diese Momente der Spannungen, die auch Präsident Vucic oftmals schürt, beziehungsweise auch dann Lösungsversprechen nutzt, um sich guten Willen im Westen zu erkaufen. Das heißt, diese sozusagen offene Baustelle hilft ihm auch, entweder durch Krisen oder die Lösung der Krisen, die er selber geschürt hat, im Westen Unterstützung zu bekommen. Das heißt, diese Instrumentalisierung von Krisen ist ein ganz wichtiger Kernbestandteil des Herrschaftssystems von Präsident Vucic.
Vielen Dank. Florian Bieber war das, Autor des Buches Pulverfass Balkan, wie Diktaturen Einfluss in Europa nehmen. Es ist im Christoph Links Verlag erschienen, füllt 248 Seiten und kostet 20 Euro. Der Großangriff der Hamas auf Israel hat den Diskurs über den Nahostkonflikt weiter verschärft. Dennoch gibt es nach wie vor Stimmen, die vermittelnd auftreten. Der israelische Schriftsteller David Grossmann etwa hat bereits in einer Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2017 klargestellt, dass Frieden die einzige Option ist. Unter diesem Titel sind nun einige seiner Texte zusammengefasst erschienen. Grossmann setzt sich darin auch klar für eine Zwei-Staaten-Lösung ein. Alexandru Buluz stellt den Band vor.
Für seinen Einsatz für die Aussöhnung zwischen Israelis und Palästinensern wurde der Romancier und politische Essayist David Grossmann mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Und Joachim Gauck wies in seiner Laudatio darauf hin, dass Grossmanns Israel-Loyalität und Israel-Kritik nicht gegensätzlich seien, sondern einander bedingten. Auch in der neuen Sammlung von 7 politischen Reden und Essays halten sich eine Affirmation Israels als Heimstatt des jüdischen Volkes und scharfe Kritik an der Besatzungspolitik und der Netanyahu-Regierung die Waage. Grossmann trägt seine Argumente stets in der Sorge um Israel und gegen extremistischen, fundamentalistischen und nationalistischen Eifer vor, sichtlich bemüht, für Dialog, Frieden und eine Zwei-Staaten-Lösung zu werben. In seiner Rede vor der Münchner Sicherheitskonferenz von 2017, nur wenige Tage nach einem Treffen zwischen Donald Trump und Benjamin Netanyahu, wandte er sich mehr an Europa denn an Amerika als den mächtigsten Verbündeten Israels. Trump habe die Komplexität des israelisch-arabischen Konflikts nicht durchdrungen. 4 Jahre später, infolge des gut 10-tägigen Israel-Gaza-Konflikts von 2021, trat er vor Demonstrierende in Tel Aviv und beklagte die Manipulation durch die extremen Seiten und die Weigerung der Israelis, ihr, Zitat, Realitätsdiktat aufzugeben.
Wir, die Israelis, weigern uns immer noch einzusehen, dass die Zeit vorbei ist, in der unsere Kraft eine Realität diktieren konnte, die uns und nur uns genehm ist, ganz nach unseren Bedürfnissen und Interessen.
Und in seiner Momentaufnahme der Protestbewegung gegen Netanyahus geplante Justizreform räumte dann mit der angeblichen Einheit der israelischen Gesellschaft auf. Der Bildung einer solchen stehe vor allem der verheerende Einfluss der Religion auf die Politik im Wege oder der weiter ungelöste Status der israelischen Araber. Der Protest, dem sich Menschen mit verschiedensten Berufsbiografien anschließen, und der Schikanen und rechten Delegitimierungskampagnen ausgesetzt ist, offenbare aber auch alte und neue Identitätsschichten von Israelis. Am schärfsten fällt Grossmanns Israel-Kritik dort aus, wo er die Berechtigung Israels, sich als Demokratie zu definieren, aufgrund seiner, Zitat, Besatzungsherrschaft seit dem Sechstagekrieg in Frage stellt und zu einem drastischen Vergleich greift.
Jahre der Besetzung und Unterwerfung drohen, im Besatzer das Gefühl auszulösen, der Wert des Menschen ließe sich nach einer Stufenleiter bemessen. Die Eroberten werden irgendwann als von Natur aus minderwertig eingeschätzt, als minderwertig geschaffen. Die Erniedrigung entspricht offenbar ihrem Wesen. Man darf sie getrost ihrer natürlichen Menschenrechte berauben, ihre Werte und Wünsche verspotten. Nicht anders sahen und sehen Antisemiten die Juden.
Grossmanns Versöhnungsutopie sieht mehrere Maßnahmen vor. Trotz ihrer schmerzlichen Geschichte als Minderheit müssten Jüdinnen und Juden lernen, die Mehrheit zu sein und den Verpflichtungen gegenüber Minderheiten wie der arabischen nachzukommen. Der Staat Israel müsste sein hermetisches, die Realität effektiv ausblendendes Selbstbild nebst dazugehörigem Narrativ zugunsten eines Neuen aufgeben, indem es etwa die Lehrpläne im Schulwesen revidiere. Es geht Grossmann mit anderen Worten auch um eine neue Erinnerungskultur, bei der man die prägende Geschichte seiner Gemeinschaft pflege, ohne die prägenden Geschichten anderer zu beeinträchtigen. Das ist nichts anderes als das, was der amerikanische Anglist Michael Rothberg unter dem Begriff einer multidirektionalen Erinnerung fasst. Mit dem 7. Oktober 2023 und dem Terror der Hamas gegen Israel verlagert sich schließlich auch der thematische Fokus von David Grossmann. Trotz seiner pazifistischen Haltung legt er beinahe jegliche Hoffnung auf die baldige Beilegung des Konflikts ab. Dennoch entwirft er ein Nachkriegsszenario und sieht darin eine noch rechtere, militantere und rassistischere israelische Regierung aufkommen. Doch an der Verantwortung für den Terror lässt er keinen Zweifel.
Die Gräueltaten dieser Tage sind nicht Israel zuzuschreiben. Sie gehen aufs Konto der Hamas.
Das schmale Buch von David Grossmann ist eine beklemmende Lektüre. Unsentimental und doch berührend geschrieben, nie belehrend. Er gehört zu den wenigen, die sich, trotz methodischer Risiken, noch inmitten von Trauerarbeit der Auseinandersetzung mit den Ursachen stellen.
Alexandru Buluț war das über die Textsammlung »Frieden ist die einzige Option« von David Grossmann. Gerade im Hansa Verlag erschienen, übersetzt von Anne Birkenhauer und Helene Seidler. 61 Seiten, 10 Euro.
Sich mit einem Rollstuhl durch die Stadt zu bewegen, ist auch heute, da das Wort Inklusion überall groß geschrieben wird, eine immense Herausforderung. In der alten Bundesrepublik wie auch in der DDR galt das umso mehr. Die Politikwissenschaftlerin und Historikerin Ulrike Winkler legt in ihrer Veröffentlichung »Mit dem Rollstuhl in die Tatrabahn« den Fokus auf die Situation in der DDR. Der Titel ist für die Wessis unter uns wohl erklärungsbedürftig. Das übernimmt unser Rezensent Christoph Richter.
Die leicht bauchigen Tatra-Straßenbahnen, die in der damaligen Tschechoslowakei produziert wurden, gehörten seit den 1960er Jahren zum Straßenbild in der DDR. Wer in sie einsteigen wollte, musste 3 steile Stufen, einen Höhenunterschied von fast 1 Meter, überwinden. Für Rollstuhlfahrer war es daher so gut wie unmöglich, mitzufahren. Anhand dieses Bildes will Ulrike Winkler wohl zeigen, dass bauliche und infrastrukturelle Gegebenheiten die Teilhabe von Menschen mit Behinderung in der DDR hemmten, in einem paternalistischen Staat, in einer Diktatur, die versprach, dass alle Menschen gleich seien.
In vielen Städten lag der Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln im Argen. Ursprünglich vorgesehene, aber kostenintensive Umrüstungsvorhaben an den Fahrzeugen hatte man schon Mitte der 1980er Jahre bis auf Weiteres aufgegeben. Letztlich führten diese Defizite dazu, dass Erblindete, aber auch Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln nur wenig nutzten. So ergab etwa eine Umfrage unter 100 in Leipzig wohnenden Rollstuhlnutzenden im Jahr 1987, dass nur 7,6% der Befragten mit Straßenbahn, Bus und Eisenbahn unterwegs waren, um ihren Alltag zu besorgen.
Der, Zitat, paternalistische Sorgestaat konnte seine Ansprüche nicht erfüllen. Es gab in der DDR Gesetze und Verordnungen, die vieles im Sinne der Behinderten beim barrierefreien Bauen regeln sollten. Nur, es war reine Theorie, wie es Winkler am Beispiel Erfurt zeigt.
Bemerkenswert waren die bescheidenen Kenntnisse und die damit notwendigerweise unterbleibenden Bemühungen der Projektierungsbüros, also jene Stellen, die für Entwurf, Planung und Kontrolle zuständig waren.
In der vorliegenden Studie folgt Winkler dem Ansatz der Disability Studies. Menschen, die auf eine Gehhilfe oder Rollstuhl angewiesen sind, würden erst durch materielle Barrieren zu Menschen mit Behinderungen. Und Winkler richtet hierbei den Blick auf die alltagsgeschichtliche Perspektive von Menschen mit Behinderung in der DDR.
Mehrere Interviewpartner berichteten, dass Menschen mit körperlichen oder kognitiven Beeinträchtigungen in der DDR mehr oder weniger unsichtbar gewesen seien. Mit Beginn der 1970er Jahre wuchs auf politischer Ebene das Problembewusstsein für die besonderen architektonischen Bedarfe von Menschen mit Beeinträchtigungen. Architektonische Lösungen wurden als wesentliches Mittel zur Herstellung der sozialistischen Gemeinschaft verstanden.
Winkler geht auf Versuche im sachsen-anhaltischen Halle ein, auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen einzugehen. Ende der 1970er Jahre beispielsweise wurde die damalige Clement-Gottwald-Straße, die heutige Leipziger Straße, in einen barrierefreien und verkehrsberuhigten Fußgängerboulevard umgebaut, mit eher geringem Erfolg. Wer auf einen Rollstuhl angewiesen war, hatte hier weiterhin mit einem starken Gefälle zu kämpfen. Ein Beispiel dafür, dass Städteplaner und Architekten in der DDR nicht wirklich inklusiv gedacht hätten. Deutlich wird an dieser Stelle, Menschen mit Behinderungen waren auf das Wohlwollen des SED-Regimes angewiesen, schrieben sogenannte Eingaben an staatliche Stellen. Lösungsmöglichkeiten bei Problemen konnten nicht juristisch eingefordert werden, denn eine Verwaltungsgerichtsbarkeit existierte nicht. Ein Ergebnis dieser Studie sei es, schreibt Ulrike Winkler, dass, Zitat, individuelles und kollektives Engagement mit einem Abstand zu SED und Staat möglich und dabei auch erfolgreich war. Deutlich wird das am Beispiel Halle Neustadt, das, wie Winkler weiter ausführt, für gesunde, kräftige und arbeitsfähige Männer und Frauen in ihren 20er und 30ern gebaut wurde. Damit wollten sich Menschen mit Behinderung nicht abfinden. Sie beschwerten sich bei den Behörden. Zum Teil mit Erfolg, wenn es beispielsweise um den Bau von Rampen ging, plastisch dargestellt anhand der Familie R. mit einem querschnittsgelähmten Kind. Der Fall gestaltete sich einigermaßen kompliziert, weil der vorgesehene Bau der Rampe eine Minderung der Wohnqualität geschaffen hätte. Das ließ die Familie nicht auf sich sitzen, wollte es anders, blieb hartnäckig.
Dem Wunsch der Familie, die Rampe anders anzuordnen, wurde nicht entsprochen. Stattdessen schlug Stadtbaudirektor Richter am 2. April 1979 vor, dass die Familie in einen Block umgesetzt werden solle, wo bereits Rampen bestehen.
Das lehnte die Familie jedoch ab. Nach langem Hin und Her wurde die Rampe letztlich nach ihren Wünschen gebaut. Die R's hatten sich also durchgesetzt, schreibt Winkler. Sie hebt dieses Engagement hervor als Beleg für Selbstermächtigung, dass man innerhalb der Grenzen der Diktatur etwas bewegen konnte. Ulrike Winkler scheut sich aber, die Verhältnisse innerhalb des SED-Regimes klar zu benennen. Dort existierte nun einmal kein Rechtsgebilde, sondern ein Unrechtsstaat, in dem es keine Möglichkeiten gab, seine Ansprüche, wenn es für Rollstuhlfahrer um passenden Wohnraum oder den behindertengerechten Umbau der eigenen Wohnung ging, gerichtlich durchzusetzen. Menschen waren Bittsteller. Die politische Herrschaft hat die SED ausgeübt und sie hat auch am Ende darüber entschieden, wie mit Versäumnissen umzugehen ist. Ein Aspekt, der unbedingt zu benennen wäre, aber fehlt. Aber, und das ist hervorzuheben, Ulrike Winkler hat mit dem vorliegenden Text einen interessanten Beitrag zur Sozialgeschichte der DDR geliefert, auf der Grundlage vielfältiger Quellen und Zeitzeugnisse. Ein Beleg dafür, dass die DDR noch lange nicht ausgeforscht ist.
Christoph Richter war das über das Buch »Mit dem Rollstuhl in die Tatrabahn. Menschen mit Behinderungen in der DDR. Lebensbedingungen und materielle Barrieren« von Ulrike Winkler. Im Mitteldeutschen Verlag erschienen, Umfang 312 Seiten, Preis 32 Euro. Und das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag geht es unter anderem um die Reichsbürgerbewegung sowie um den Nutzen des europäischen Binnenmarkts im Buch des Wirtschaftsexperten Gabriel Felbermayr. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.